also meine emotionale Bindung an meinen Agent oder an meinen Clanker. Das ist ein Moped, das ist ein Motor, das ist ein Staubsauger, das ist ein Föhn, das ist etwas, was da unheimlich nützlich ist, aber intelligent ist das Ding einfach absolut nicht.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Jodok Batlok. Und der Jodok, der versteht Technologie bis auf die Ebene, auf der sozusagen die Elektronen fließen. Er hat zig Unternehmen aufgebaut, unter anderem auch im Silicon Valley, und er ist gerade zurück aus China. Und trotzdem sagt er einen Satz, den man von so jemandem selten hört. Er sei ein wenig überfordert. Zu viel prasselt auf ihn ein und zu vieles passiert einfach zu schnell. Und in diesem Gespräch geht es darum, was er dagegen tut. Er sucht die Langeweile, er legt die Geräte weg, er wartet, bis die Klarheit kommt. Und in diesem Gespräch sprechen wir über künstliche Intelligenz, über ihre Gefahren, über Abhängigkeit und Souveränität, über Erfolg, Erfüllung und eine Frage, die er sich seit 5 Jahren jeden Tag stellt. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Jodok Batlok. Für was lohnt es sich zu kämpfen?
Für Überzeugung, für Prinzipien.
Wovon bist du überzeugt? Jetzt in dem Moment?
Dass wir als Menschen einen Weg finden werden, diesen Planeten für ganz, ganz lange Zeit, für ganz, ganz viele Menschen erfolgreich, lebenswert zu machen. Dass wir, unsere Generation, das noch irgendwie auf die Reihe kriegt, das hinzubiegen.
Welche Idee hast du, um da einen kleinen Beitrag leisten zu können für das?
Zu viele Ideen. Frage ist auch, welche Werkzeuge oder welche Möglichkeiten ich mir da gebe. Ich werde auf jeden Fall mein Netzwerk, meine Talente, meine Technologieverständnis dafür einsetzen. Ich glaube, dass jetzt für die nächsten 10 Jahre das Thema künstliche Intelligenz ganz einen wesentlichen Beitrag leisten wird oder auch dagegen, je nachdem, wie wir das steuern.
Warum nur die nächsten 10 Jahre? Also was kommt danach, deiner Meinung nach?
Die Zyklen, Internet, Cloud Computing, Mechanisierung, verschiedene Dinge, das dauert eine Zeit, aber irgendwann wird da die nächste Sau durchs Dorf getrieben und sagen wir 7 Jahre. Also ich finde 7 ist eine gute Zahl, was das angeht, sind vielleicht nicht 10 Jahre, aber ich bin mir sehr sicher, dass jetzt das Thema Generative AI, künstliche Intelligenz für die nächsten Jahre absolut prägend sein werden.
Welche unternehmerische Idee hast du diesbezüglich? Also wo siehst du jetzt so für dich und deine Ideen das größte Potenzial, etwas umzusetzen? Was erkennst du?
Ich habe das Glück, dass ich hier den gesamten Stack verstehe, vom Internetprotokoll über Elektronik, wie die Elektronen fließen müssen, über grob, wie solche Large Language Models und andere Systeme funktionieren. Und bin jetzt auf der Suche nach Anwendungsfällen, wo dieses Wissen gebraucht werden kann. Das heißt, meine Idee ist derzeit eher ein bisschen auf der Infrastrukturseite zu verstehen, wie können wir solche Modelle lokal betreiben. Also ich würde sagen, Sovereign AI, sprich unabhängig von verschiedensten Dingen. Das kann sein unabhängig von USA, das kann sein unabhängig von einer Internetverbindung, das kann sein, dass das nur auf meinem Rechner ist. Kann auch sein, dass wir chinesische Modelle bei uns verwenden und dann um diese Modelle rundum so ein Harness, so ein Geschirr, wie man sagt, irgendwie anzuziehen und damit was zu machen. Also Agentic AI, Harnesses, Loops, Sovereign AI. In dem Umfeld tummle ich mich da gerade rum.
Wie souverän sind wir denn eigentlich noch oder wie abhängig sind wir mittlerweile?
Ja, extrem. Also, was da alles steht, wenn jetzt unsere Elektrizität nicht mehr so klappt, wenn unser Internet nicht mehr so klappt, wenn unsere Ölversorgung nicht mehr so klappt. Ich für mich selber glaube, recht souverän zu sein, weil ich könnte mir auch ein Leben auf einer Almhütte in den Bergen mit Gemüsegarten und ein paar Hühner könnte ich mir auch vorstellen. Und wir sind in dieser glücklichen Lage, ein Teil dieses Planeten zu sein, der da mit einigen Dingen gesegnet ist. Aber als Menschheit sind wir hier extrem abhängig von vielen Dingen. Und das wird auch noch mehr werden. Aber es ist auch eine gute Hängematte, auf der man sich da schon als Menschheit ausruhen kann. Ich denke mir, dass ich war da jetzt eine gewisse Zeit lang auch in China, habe gesehen, wie da die Menschen leben, wie sie da weiterkommen und die sich da teilweise noch stärkere Abhängigkeiten begeben, als wir das tun. Ja, also wir sind im Ganzen mehr ausgeliefert, als wir überhaupt wollen. Insbesondere im Westen. Also ich denke mir hier, wenn wir das USA-Modell mit Trump haben, wenn wir ein Europa haben, das seine Position noch sucht, wenn wir China haben, das zwar zentral und recht brutal gesteuert hier einfach voranmarschiert, dann ja, macht man sich da schon so ziemlich viele Gedanken, was Unabhängigkeit heißt.
Hast du dann Angst vor der Zukunft, wie
Nee.
sich das weiterentwickelt? Nein, okay.
Nein. Also ich freue mich auf die Zukunft. Bin auch Optimist zum Glück. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn Dinge exponentiell schlechter werden können, ganz schnell, dann können sie auch exponentiell ganz schnell besser werden. Also den Wohlstand, den wir haben, das Gesundheitssystem zu sehen, wir haben potenziell eine globale Pandemie wie Covid und dann kriegen wir unsere Dinge zusammen und schaffen es da, Millionen von Impfdosen zu machen. Wir fangen Chips anzubauen auf der ganzen Welt und wenn der Mensch will und da seine Sachen zusammenbringt, dann sind wir da unstoppable. Also, ja, also es gibt schon ein paar Dinge, wo ich mir Sorgen mache. Biodiversität, Klimawandel, aber auch, sage ich mal, Artificial Intelligence, was da abgeht, da können uns schon die Zügel aus der Hand geraten. Aber irgendwie kriegen wir schon immer wieder unseren Shit together, auch wenn es in der allerletzten Sekunde ist. Das glaube ich ganz fest dran.
Ab und zu heißt das ja, dass Europa den Anschluss verloren hat, also im KI-Rennen oder auch technologisch gesehen. Aber was ja quasi, wie du gesagt hast, was ja schlechter werden kann, exponentiell kann ja auch besser werden, exponentiell. Siehst du das da auch so? Also haben wir, was wir eigentlich haben, ist ja Daten, oder? Oder wir haben Wissen, wir haben Know-how, aber technologisch gesehen haben wir nicht viel. Oder wie siehst du
Ja,
das?
also da sind wir schon komplett abgehängt worden. Und auch was Ressourcen und so angeht, auch wie wir uns organisieren, dass wir gemeinsame Anstrengungen unternehmen. Also dieser Föderalismus, den wir haben, der steht uns da manchmal schon im Weg, aber auch nicht immer ungut. Also ich bin überzeugter Europäer. Ich würde auch nicht mit einem der anderen Systeme tauschen wollen. Sprich, ich rede mal vom chinesischen, eher kommunistischen System, das jetzt aber auch gewisse Veränderungen durchlebt. Oder den amerikanischen Turbokapitalismus, Opportunismus System. Und habe aber schon Angst, dass da diese Machtverhältnisse schon ein bisschen kippen durch diese Konzentration bei wenigen Megareichen, die hier extrem viel Macht haben. Trotzdem, wenn es um Kultur geht, wenn es um Philosophie geht, wenn es um Grundeinstellungen geht, wie wir mit Menschen umgehen, da sind wir schon nicht, bin ich froh, dass ich Europäer bin, ja.
Das heißt, von der Ethik her wäre ja eigentlich, wären ja wir prädestiniert, KI-Modelle zu schaffen und mit einem anderen Datensatz zu füttern, oder?
Genau, also das glaube ich schon, dass diese Modelle, die in der Mitte dieser Systeme liegen, gut wären. Ich meine, wir hätten ja mit ASML in den Niederlanden die einzige Firma weltweit, die diese Maschinen produziert, um diese hocheffizienten Chips herzustellen. Die gibt die Vermutung, dass China jetzt vielleicht Zugriff darauf hat. Aber wir haben diese Fabs nicht, um die Chips zu produzieren. Wir haben nicht das Kapital, um diese Modelle zu generieren. Wir achten auch auf unsere Umwelt, dass wir da jetzt nicht einfach irgendwelche Gasturbinen hinstellen, um irgendwelche Rechenzentren zu powern. Bin gespannt, wie da Europa den Weg noch findet. Aber irgendwie glaube ich, dass wir schon noch ein paar Möglichkeiten haben und auch noch da im Rennen aufschließen werden, beziehungsweise sonst halt Allianzen schließen oder uns mit anderen zusammenbringen. Also da finde ich eben das Thema China ziemlich spannend. Ich bin relativ müde von USA, vielleicht auch, weil ich in meiner vorherigen Firma recht viel Zeit dort verbracht habe, weil ich sehe, wie das im Silicon Valley in den USA läuft, weil ich von China jetzt ziemlich begeistert der Zauber des Neuen habe, und wo man aber auch sieht, dass Europa jetzt halt in eine neue Richtung gezwungen wird, ja.
Wie positionierst du dich eigentlich oder wie findest du dich selbst, wenn du so viele Eindrücke in der Welt bekommst? Also wie findest du selbst deine Überzeugungen und deine Prinzipien? Weil wenn du USA kennenlernst, wenn du China kennenlernst, wenn du vielleicht auch Asien, Afrika kennenlernst, wie findest du dann selbst für dich deine Überzeugung und weißt, ich will jetzt den Weg gehen? Weil das ist ja teilweise eine verrückte Welt, teilweise eine sehr fragile Welt. Und dann aber zu sagen, das ist jetzt die Idee und die will ich in die Welt bringen und davon bin ich überzeugt, das ist ja eigentlich das Schwierige, weil man könnte sich ja so wie ein Fähnchen im Wind die ganze Zeit drehen.
Ja, also da bin ich auch overwhelmed momentan. Das ist Wahnsinn, was da reinprasselt. Vor allem, dass ich auch den Luxus habe, mich exklusiv damit zu beschäftigen, was ich als nächstes tue, welche Opportunity ich nutze, wo ich keine Sorgen habe, finanzieller Art, persönliche Belastungen, familiäre Belastungen. Ich bin da wirklich in einer Position, wo ich weitestgehend sorgenfrei bin. Und um mich darauf fokussieren kann und gleichzeitig Dinge ununterbrochen auf mich einprasseln mit einer Geschwindigkeit, die ich echt noch selten erlebt habe. Und da geht schon um diese Klarheit. Also zu sagen, ich komme in so einen Zustand, wo ich, es ist ja nicht nur die Ratio, sondern es ist auch das Bauchgefühl, was da mitspielt und was fühlt sich da richtig an, und wo geht's hin. Und da erlebe ich schon Momente dieser absoluten Klarheit, wenn ich in der Natur bin, wenn ich auch abschalten kann und auch bewusst diese ganzen digitalen Dinge weglege. Das heißt, zu wissen, was ist das Wichtigste? Und Zeit drauf zu, das ist das Wichtigste. Also, the most important thing is to know the most important thing. Und da dann auch bewusst zu sagen, ich lege jetzt mal mein Social Media Feed weg, ich lege andere Dinge weg und ich lasse da diese Langeweile kommen oder ich lasse auch diese Muße kommen, bis ich es fast nicht mehr aushalte. Das ist eigentlich mein Weg, das anzugehen, wo ich dann eigentlich auch längerfristige Klarheit habe. Und das ist körperlich und geistig. Mache ich jetzt gerade auch so eine Fastenkur parallel, wo ich auch, sage ich mal, um mein Mikrobiom mich kümmere, wo ich jetzt auch, wie gesagt, bewusste Langeweile entstehen lasse. Auch endlich wieder mal vielleicht so weit komme, dass ich auch ein Buch lese. Das ist nämlich auch spannend. Das geht einem dann irgendwann mal zu langsam, ein Buch zu lesen, weil ich kann mir ja die Summary lesen, aber es ist einfach nicht dasselbe. Das heißt, diese Perioden von eher Langsamkeit, Bewusstheit zu leben und die herbeizuführen. Also das braucht einfach Zeit und die Zeit werde ich mir da die nächsten paar Monate geben, bis das passiert. Dafür hat man dann wieder Gedanken, und das sind nicht komplett neue Gedanken. Also die kommen ja schon aus der ganzen Vergangenheit, aus aktuellen Sinneseindrücken. Und die halten da auch sehr lange. Und die sind, wenn man sich darin etwas übt, sind die ja auch wieder connected mit anderen Dingen. Also das ist schon mein Leben lang mein Beruf, Dinge, Wege zu beschreiten, die noch niemand beschritten hat, neue Dinge zu machen, Leute dafür zu begeistern, nicht einfach nur so zickzack, also es mag vielleicht manchmal schon zickzack aussehen, aber schon in die Richtung zu gehen. Und das ist da mein Ansatz dazu, ja.
Hast du ab und zu Angst, dass du den Anschluss verlieren könntest?
Minimalst. Ich habe schon gesunde Überheblichkeit zu sagen, ich glaube, wenn ich mich jetzt darauf konzentriere und das mache, dann kann ich da mithalten, wohl wissend, dass es sehr viele Menschen gibt, die in Detailbereichen viel, 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 viel besser sind. Aber das Ding, Sachen loszulassen, dann auch aus der Ruhe raus nicht die Angst zu haben, dass man es davon rennt, sondern genau zu wissen, wenn ich überlegt bin, dann kann ich vielleicht auch mal eine Abkürzung nehmen, die andere nicht nehmen können. Ja, also ich muss nicht der Vorderste sein, aber so im Vorderen, die vorderen 10% weltweit in so einem Bereich traue ich mir schon zu, noch mithalten zu können, ja.
Spielt dir da der Gedanke oder deine Idee zur Infrastruktur in die Karten, weil sich das vielleicht langsamer entwickelt wie die KI selbst, nehme ich jetzt an? Oder
ja,
ist das
also
weniger der Fall?
Ja, es ist eher so, dass man da ein recht breites Wissen braucht. Also die Kombination von Erfahrung, die Kombination hochskalierende Dinge gesehen zu haben, auch also dort so diese Dinge so bottom up, wo wirklich die physikalische Ebene die virtuelle Ebene trifft und dann immer mehr und mehr Layers von Abstraction darauf gebaut werden. Da bin ich schon eher so dieser Bottom-up-Macher-Typ, der das Ganze betreibt, der auch sicherstellt, dass die Dinge passieren, versus dem, da jetzt irgendwie ein total neues philosophisches Konzept zu entwickeln, dass das dann hinterher, also ich komme schon eher Bottom-up und da komme ich schon eher von der Infrastruktur und von der Möglichkeit der Modelle her, als jetzt zu sagen, ich erfinde jetzt Bitcoin als virtuelle Währung.
Denkst du, oder wie denkst du, verändert sich zum Beispiel die Infrastruktur in Kombination mit KI, wenn die KI-Blase platzt? Was passiert dann? Was ist dann ein mögliches Zukunftsszenario oder was hat das für Auswirkungen?
Also die KI-Blase, ich sehe hier China und USA in zwei Richtungen zu arbeiten. Also in USA wird auf diese Frontier-Modelle und auf dieses Research extrem viel Kapital drauf gesetzt, um wirklich diese Speerspitze zu sein von hochsubventionierten Modellen, sei das Claude oder Mythos, das jetzt gerade aktuell ist, oder auch das neue GPT-5.6. Was in 3 Wochen oder so vielleicht eh schon wieder überholt wird, versus, und da glaube ich, dass diese Blase rund um OpenAI oder Anthropic, da wird so viel Kapital fokussiert, da kann ich mir gut vorstellen, dass es da mal so einen Burst in diesem Space gibt. Und auf der anderen Seite finde ich den Ansatz der Chinesen super spannend, die hier eigentlich auf Hardware, die nicht ganz so cool ist, Modelle bauen, die vielleicht 80, 90% der Leistung haben, die aber nur 10% der Ressourcen verbrauchen, die Open Source zur Verfügung stehen. Leider nicht das Training, das ist auch das große trojanische Pferd bei diesen ganzen chinesischen Modellen, aber in Bezug auf Spezialisierung, in Bezug auf Effizienz, Open Source Verfügbarkeit, das wird nicht so einfach weggehen. Auch wie wir die Hardware bauen, wie wir uns diesen Stromverbrauch in den Griff kriegen, da wird's auch nach diesem Peak, wie bei allen diesen Gartner Hype Cycles, wo du diesen Peak of Inflated Expectations hast und dann irgendwie so ein Tal der Realisierung, Tal der, was da jetzt wirklich geht, das wird da schon noch kommen. Aber irgendwas in diesem Scherbenhaufen oder in dem wird da schon passieren. Also wir werden das Thema AI und LLMs werden wir nicht mehr wegbringen aus unserem Leben. Das wird definitiv bleiben.
Warum vertraust du der KI? Das ist ja auch Glaubens- und Überzeugungsfrage, oder? Also man könnte ja auch
Also
die Augen verschließen.
ich vertraue der KI nicht, also das ist ein mathematisches Modell, das ist nichts anderes wie eine Prediction, das ist ein Endpoint, der heißt complete und ich gebe irgendwie ein Brabbel rein und die KI berechnet mathematisch, was ist das Wahrscheinlichste, was danach passiert. Also das heißt, das basiert auf dem Weltwissen und macht das. Das ist jetzt gar nicht intelligent und das hat gar kein eigenes Gedanken, das hat auch keine Seele oder gar keine Ethik, sondern es ist einfach eine Maschine, die Sätze oder Dinge vervollständigt. Und so muss man das auch sehen. Also ich finde auch diesen Punkt sehr gut. Ich bin recht stark in diesem Open Claw Movement drin, was ein Open Source Modell ist, um solche LLMs zu bändigen. Und da wird von Clankern geredet. Also es sind nicht Agents oder vermenschlichte Dinge. Ein Clanker ist so eine Maschine. Also wenn man Star Wars anschaut, so ein R2-D2 oder die anderen Robots, wo noch ganz klar ist, das ist eine Maschine da drin und die ist irgendwie trainiert. Manche entwickeln dann schon so eigene Gedanken und versuchen, den Menschen zu beschützen oder so. Aber in Wirklichkeit ist das ein besser Staubsauger. Also meine emotionale Bindung an meinen Agent oder an meinen Clanker. Das ist ein Moped, das ist ein Motor, das ist ein Staubsauger, das ist ein Föhn, das ist etwas, was da unheimlich nützlich ist, aber intelligent ist das Ding einfach absolut nicht. Ja.
Denkst du, dass wir uns in Zukunft mehr in diese mathematische Formel verlieben? Weil es gibt ja schon die These, dass wir schneller Beziehungen zur künstlichen Intelligenz, ja, wie man jetzt gerade von dir gehört hat, ja, dass man schon auch Intelligenz in Frage stellen muss, weil es ja Berechnungen sind. Aber es heißt, dass wir uns ja schneller in diese Modelle verlieben, weil wir glauben, sie haben keine Vorurteile und vor allem wollen ja auch die Modelle uns gefallen und geben uns ja entsprechende Rückmeldungen. Siehst du da Bedenken für die Menschheit oder auch für die
Ja.
generell, wie in Zukunft auch Beziehungen entstehen oder auch aussehen können?
Ja, also das ist definitiv brandgefährlich. Hab da genau auch eine Studie gelesen, Harvard Business Review oder so, wofür die Menschen wirklich KI verwenden, also wofür gibt es die meisten Anfragen ein. Und das ist entweder Relationship Advice oder Personal Advice. Solche Dinge und dann irgendwann später kommen erst diese Utilities. Und das ist crazy, vor allem wenn man weiß, wie die Modelle gemacht werden und wenn man auch weiß, dass diese amerikanischen Konzerne es auch beweisen, ihnen geht es da nicht ums Gute in Menschen, ihnen geht es ums Geld machen. Schau dir Zuckerberg und Meta an. Schau dir die anderen an, TikTok, Instagram, was das angeht. Das ist irgendwie total übel, was da eigentlich abgeht. Und Ich finde da eigentlich auch diesen Vergleich ziemlich gut, eben auch wieder, weil das eben frisch in meinem Kopf gerade ist, aufgrund auch meiner China-Reise, haben darüber philosophiert. Es gibt da zwei Romane oder zwei Geschichten, die schon lange geschrieben wurden, einmal von George Orwell, das 1984, wo es dieser total Überwachungsstaat ist, oder Brave New World von Huxley, wo die Leute sich quasi mit diesen Systemen connecten und verlieben und drin brainwashed da drin sind. Und die Leute von mir, die jetzt, sage ich mal, in China sind, die sagen ja, okay, wir sind hier in dieser 1984-Variante gelandet. Wir haben zwar einen totalen Überwachungsstaat, aber der will eigentlich theoretisch zumindest was Gutes für uns. Wir können uns dagegen rebellieren. Wir sind noch klar im Kopf. Wir nutzen diese Dinge, aber wir tun das bei vollem Bewusstsein und rebellieren da vielleicht dagegen. Und auf der anderen Seite sehe ich hier so eine Brave New World-Sache, wo mit Doomscrolling und Jugendliche, die Suizid begehen, weil ihre geliebte KI da irgendwie sie da nicht rausgerissen hat. Und da haben wir schon eine massive Verantwortung und auch eine regulatorische Verantwortung, dass wir irgendwo diesen Mitte zwischen totaler Überwachung 1984 und Brave New World irgendwo hinkriegen. Und ich kann nur sagen, dass wir da halt, dass es da umso wichtiger ist, einfach klar im Kopf zu sein. Also auch wie bei der Ideenfindung zu sagen, ich schalte da mal ab, ich verlasse mich auf meine Sinne, ich verlasse mich vor allem auch auf mein Gut-Feeling und ich weiß genau, auf meinem Mind sitzt ein Apparat drauf, der Sensorik von meinen Sinnen, der mir was vorgaukelt, was ich eigentlich meine. Also da ist auch diese ganze, sage ich mal, buddhistische Theorie, wie wir als Menschen funktionieren, wie unser Mindfulness funktioniert, dass wir halt auf so einem aus der Urzeit geprägten sensorischen Apparat sind, der halt den Löwen irgendwo hinter den Berg sieht, der irgendwie die Nahrungsaufnahme priorisiert, der über Dopamin und über verschiedenste Botenstoffe gesteuert wird. Und wenn man da halt selber Momente hat, wo man das realisiert, wie man selber konditioniert ist und wie das funktioniert, und wenn man sich da manchmal einen Abstand verschafft, dann kann man das gut navigieren. Aber das können leider nicht mehr alle Menschen, sind nicht alle Menschen dazu in der Lage. Also ja, lange Antwort, das ist super, super wichtig und macht absolut Sinn, dass man sich damit beschäftigt. Und wenn man selber mal wieder dem ganzen Ding auf den Leim geht, dass man sich da dann halt selber wieder rausreißen kann, weil das kann der Mensch ja.
Wenn du in die Zukunft blickst und wenn wir uns jetzt beide einfach mal die Frage stellen, wo haben wir absolute Gewissheit, dass sich das nicht ändern wird bei uns Menschen? Welche Idee würde dann zustande kommen bei dir? Weil ja jetzt eigentlich, also KI, wenn sich das ja so verändert und immer wieder was Neues passiert und wir Menschen uns bereitwillig hingeben zu der Technologie und wir eigentlich wieder losgelöst werden müssten, ja, oder wir haben halt auch verschiedene Welten, ja, wie du gesagt hast, diese zwei verschiedenen Bücher, ja, die was man in der Realität findet. Sollte nicht die eigentliche Frage sein, was verändert sich beim Menschen? Sicherlich niemals, oder was ist das Bedürfnis von Menschen und wie bringt man dieses Bedürfnis wieder zurück in die Welt? Weil Amazon macht es eigentlich gleich, oder? Die sagen, okay, die Menschen wollen immer billige Preise, das beste Produkt und die schnellste Lieferung. Und alles ist ja eigentlich darauf aufgebaut. Und was haben wir für Bedürfnisse, was man befriedigen könnte, ohne auf KI beispielsweise aufzuspringen?
Halt, passieren tut sowieso. Das ist ja der Punkt ist, was wäre das Richtige? Und was passiert sowieso? Und wie kann ich das, was sowieso passiert, vielleicht beeinflussen in die Richtung? Sprich, wir arbeiten an diesen ganzen Interfaces, Machine-Human Interfaces, Neuralink, wo an die Nervenbahnen und ans Hirn connected wird. Wir haben die Evolution, die vorher Jahrtausende gebraucht hat, um hier, sage ich mal, evolutionäre Änderungen zu machen, haben wir eine Genschere, haben wir CRISPR, haben wir Genome Editing, da gibt es ethische Grenzen, aber es gibt genauso Labs auf der Welt, die im Geheimen operieren, die das ignorieren und da sicher schon genmanipulierte Menschen existieren. Und das heißt, dieser Schutz, der wird da fallen. Und gleichzeitig gibt es so viele Unbekannte, wie wir funktionieren, wie der menschliche Geist funktioniert, wie wir wachsen, dass wenn ich eine Verletzung habe, das wieder nachwächst, wie, also die Komplexität, die da passiert, oder auch was Intuition angeht, gibt es vielleicht Quantenverschränkungen auf dem Planeten, die mich auch zu dem machen, was wir sind. Ist was dran an Reinkarnation oder auch so religiöse Fragen? Da gibt es noch ganz viel, wo ich mich noch nicht trauen würde, was da so in Zukunft geht, auch Langlebigkeit und Co. Aber was ich mir sicher bin, ist, das wird passieren. Das wird irgendwie schneller passieren. Und es wird auch Menschen gehen, die da halt in die eine oder in die andere Richtung ziehen. Wenn ich aber eine Sache gelernt habe, ist, dass wir da nicht unendlich viel Zeit haben, weil der Biodiversitätsschwund, unsere Klimaerwärmung, wir leben über unsere Verhältnisse auf dem Planeten, dass wir da jetzt auf den Mars auswandern können und den dann kolonialisieren, das halte ich für ziemlich verwegen, dass das passiert. Also wir haben da schon, wir sind nicht boundless, was das angeht. Also ich habe da keine Patentantwort drauf, aber das sind mal so die Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Und ansonsten sage ich einfach mal, den Moment zu leben, den Tag jetzt zu leben, das Morgen sich die Dinge zu beeinflussen, die man nur selber beeinflussen kann. Also da gibt es schon ganz viele Weisheiten, die Menschheit über die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende ausgearbeitet hat.
Wann findet Nachhaltigkeit wieder einen Hype-Cycle? Weil,
Ja.
fand ich nicht, es wird halt überlagert, oder? Also es war mal schon sehr stark nach außen kommuniziert, auch über die Medien, und da hat es halt immer wieder geheißen, wir müssen was tun. Aber dann wird es ja immer wieder überlagert von Krisen oder von anderen Neuigkeiten und Innovationen. Und denkst du, dass dieser Hype-Cycle und auch ein nachhaltiger Hype-Cycle, wenn man so möchte, wieder zurückkommen kann? Kann man das auch mit KI verbinden? Oder wie rückt das auch wieder mehr in den Vordergrund? Weil derzeit spielt es ja in meiner Wahrnehmung überhaupt keine Rolle mehr. Also es wird halt einfach überlagert von anderen News.
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun mit der Definition von Erfolg. Also, was wird uns eingeimpft? Was ist unser KPI für Erfolg? Und da sind wir, und das ist noch gar nicht so lange. Also, da sind wir seit, keine Ahnung, Kapitalismus und Industrialisierung und Co. Wenn wir auf diese Geschichte der Menschheit zurückblicken, auch diese Schere zwischen Arm und Reich, die es immer schon gegeben hat, aber dass es jetzt so extrem ist, wie es da gerade jetzt ist, wo, wenn man das Vermögen von einem Elon Musk auf einer Skala aufzeichnet und daneben irgendwie ein GDP von Österreich hat, solche Dinge, sowas außerhalb von der Relation sind, so stark, das kann man nicht vergleichen mit dem Feudalismus oder dem Burgherrn von früher, aber trotzdem haben wir diese haben wir diesen Gap, haben wir da jetzt extrem gekriegt. Und deswegen, solange wir da nicht ein anderes Definition von Erfolg haben, wird die Nachhaltigkeit es auch ziemlich schwer haben, weil bei den indigenen Völkern, da wird halt Erfolg als Fruchtbarkeit, als Abundance, als Liebe, verschiedene andere Dinge definiert. Und dann wird es jemandem auf die Schulter geklopft. Und nicht, wenn irgendwie die Nettoverschuldung von Österreich versus Bruttosozialprodukt versus Umsatzzahlen, Umsatz-KPIs anders sind. Und das, solange das nicht passiert, da sehe ich, da bin ich auch ein Stück weit desillusioniert, was das angeht. Aber ich habe auch noch nicht die Lösung dafür. Also, das ist etwas, wo ich, sage ich mal, auch mein Latein momentan am Ende bin, ja.
Interessant. Hat sich deine Definition von Erfolg geändert? Weil das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, glaube ich, also ich bin mir sicher, ich habe gesagt, Eckhart Tolle, du kannst nie erfolgreich werden, du kannst nur erfolgreich sein. Und du hast, glaube ich, gesagt, du warst bei einem Freund auf der Terrasse und hast Wein getrunken und hast gedacht, das ist ja eigentlich schon alles, was ich brauche im Leben. Ich glaube, das war so damals deine Definition von Erfolg. Hat sich die verändert?
Es ist klarer geworden, dass dass ich meine persönliche Erfolgsdefinition für mich verwende und auch leben kann und damit mit mir selber zufrieden bin, mit anderen Dingen vielleicht zufrieden sind, als erwartet wird und dass das durchaus, also ich lebe eine andere Definition von Erfolg, als das vielleicht Mainstream ist. Und ich glaube auch dran und bin mir auch bewusst, was das angeht. Also auch wenn ich mit anderen Menschen rede, dann in Bezug auf Business, dann mache ich auch klar, übrigens, das ist gar nicht das Ziel, sondern das ist das Ziel. Und wenn wir auf dieses und dieses Ziel gehen, dann sind wir da erfolgreich. Auch wenn manche dieses Ziel nicht für erstrebenswert halten, da bin ich mir jetzt klarer, weil das war jetzt auch beim vorherigen Startup. Da hat sich vielleicht meine Definition von Erfolg mit der Definition von Erfolg von anderen Menschen nicht so gedeckt. Aber ich glaube, das ist immer hilfreich, sich klar zu sein, was ist die Definition von Erfolg, ja.
Wann
Und es
würdest du
geht auch
sagen?
um Zufriedenheit. Also das ist so dieses Fulfillment. Ich glaube, also was da, ich erinnere mich auch, da war noch so die Frage zwischen glücklich sein oder erfüllt sein. Ich glaube, dass glücklich sein ein wichtiger Teil ist, aber es geht eigentlich um Fulfillment, es geht um Erfüllung. Das ist das, was ich für erstrebenswert halte, ja.
Wann würdest du sagen, bist du mit deiner neuen Idee erfolgreich? Also jetzt ziehst du dich mal zurück, du reflektierst, du schaust, du verbindest Gedanken und Ideen. Aber wann ist
Also
man dann
schon
erfolgreich?
Impact.
Was? Ja, okay.
Das hat für mich schon mit Impact wieder zu tun. Das habe ich da auch schon gelernt, jetzt vielleicht nicht nur Impact im Sinn von Klima, Biodiversität oder was anderem, sondern im Sinn von Veränderung, die ohne mich nicht stattgefunden hätte, wo ich einen Beitrag geleistet hätte in eine Richtung Nachhaltigkeit, ich finde nach wie vor die Sustainable Development Goals, finde ich, eine passende Metrik, bin jedoch mittlerweile auch von Kate Raworth, Donut Economics noch fast ein bisschen mehr auch überzeugt als besser verstehbares System. Und da zu sagen, ich bewege Dinge mehr in diese Richtung, das ist da schon, ja, das ist mir wichtig.
Drei Fragen habe ich noch an dich, Jodok. Die erste Abschlussfrage. Woran glaubst du, obwohl es nicht bewiesen ist?
Ich an das, wie Menschen Gefühle über Distanz, über Connectedness zusammenhängen und das mit unserem Kopf verbunden ist. Also rationales Denken, Intuition und Verbundenheit mit anderen Menschen, die man jetzt nicht sieht oder spürt oder fühlt. Ob das irgendwie eine Quantenmechanik ist, ob das andere Dinge sind, elektromagnetische Wellen, Dinge, die wir nicht kennen, daran, das ist etwas, woran ich glaube.
Glaubst du, das wird noch bewiesen in deiner Lebzeit? Also glaubst du daran? Denkst du, dass es da noch Fortschritte gibt?
Ja, glaube ich schon. Also was da, ich glaube da, ob das direkt bewiesen wird, weiß ich nicht, aber wir werden der Sache noch näher kommen.
Die zweite Frage. Welche eine Frage stellst du dir selbst, wo du denkst, es wäre mal gut, wenn jeder über diese eine Frage nachdenkt?
Ja, die ist super. Das ist eine total einfache Frage, die du mir stellst. Und die Frage ist jetzt schon seit 5 Jahren dieselbe. Und die heißt, how does a world that works for everyone look like for you? Das heißt, wie schaut eine Welt, die für alle funktioniert, für dein eigenes Leben aus? Also das ist so von Mark Buckley, habe ich das, der hat da auch so einige Vorträge drüber. Und das heißt, mein eigenes Verhalten so zu gestalten, dass es auch für alle auf dieser Welt funktioniert. Also das heißt, was kann ich jetzt tun? Wie viele Ressourcen kann ich verwenden? Ich sitze hier in Dornbirn, habe diese Dinge zur Verfügung. Und wie verhalte ich mich, dass das auch nicht so auf die Kosten der anderen geht, sondern wie gebe ich und nehme ich da? Und diese Frage stelle ich mir häufig bei Dingen, wo ich mir sage, okay, wenn ich die Entscheidung jetzt so treffe, dass es für alle auf dieser Welt funktioniert, dann nehme ich das als Maßstab und halte ich für super hilfreich und würde ich jedem Menschen nahelegen, das zu tun.
Dann würde die Welt definitiv anders aussehen.
Ja. Das ist auch eine Definition von Nachhaltigkeit, ja, individuelle Nachhaltigkeit.
Die Abschlussfrage ist dieselbe wie das letzte Mal, weil es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass gleichgesinnte Menschen, die sich trauen, anders zu sein oder auch, sage ich mal, aus gewissen Dingen auszubrechen, sich finden, mehr outen und sich auch trauen. Also dieses trau dich, wäre so ein Appell. Dinge zu sagen, die man denkt, weil es gibt wesentlich mehr Menschen, die auch so denken und sich vielleicht nicht trauen zu sagen, weil das jetzt gerade nicht modern ist, das zu machen. Und das ist etwas, was mich schon ziemlich beschäftigt oder was ich glaube, was noch ein Punkt ist, der bei uns noch da ist, dass mehr Gedanken ausgesprochen werden, auch wenn sie vielleicht unpopulär sind und wenn sie nicht zu Ende gedacht sind. Vor allem in Richtung, wie verändern wir unseren Planeten, wie wir da zusammenleben. Das ist ein Aspekt, der mir jetzt einfach noch so rausgepoppt ist.
Möchtest du noch deine unpopulärste Meinung teilen?
Es ist jetzt extrem schwierig, das wäre jetzt irgendwie total zu random. Das muss ich mir schon überlegen. Ich glaube, vielleicht ja, die derzeit unpopulär gärende Meinung ist, dass teilweise die Freiheit des Einzelnen oder der Einzelnen mehr beschnitten werden müsste. Ich weiß nicht, wer das bestimmen soll. Wir haben bei uns das Machtmonopol des Staates definiert. Aber ich glaube, persönliche Freiheiten von Menschen müssen an der einen oder anderen Stelle beschnitten werden. So sehr ich eigentlich der bin, der sagt irgendwie, hey, auf gar keinen Fall. Aber ich muss da auch noch weiterdenken, ja.
Aber es schließt sich ja nicht aus, oder? Ich denke, dass ja die persönliche Freiheit viel mehr mit der inneren Freiheit zusammenhängt, als wie mit äußerlichen Faktoren. Also ich bin der Meinung, ich kann es jetzt nicht unterschreiben, aber ich bin der Meinung, dass auch Menschen, die was Widrigkeiten erfahren und stark eingeschränkt sind in der Welt generell aufgrund Gefängnis oder was auch immer, dass die auch Momente der Freiheit erfahren können, wenn das Gedankenkarussell einfach aufhört, oder? Also ist es ja nicht die absolute Freiheit, ist ja frei von Gedanken zu sein oder von Anhaftungen per se zu sein, oder?
Also das geht halt schon in die Richtung, aber wie gesagt, ich habe das jetzt recht häufig dieses Mal gesagt, ich habe mir da in diesem Frust über wie Trump als amerikanischer Präsident, wie Elon Musk, wie viele dieser superreichen, supermächtigen mit der westlichen Welt umgehen. Und dann aber auch zu sehen, und ich habe da zu wenig Erfahrung, wie welche Richtung sich da China entwickelt, wo da ganz viele Freiheiten beschränkt, auch mal über 10.000 Leute hinwegfällt und einen Staudamm hinbaut, irgendwelche Leute verschwinden lässt, weiß ich was macht, aber wo die einzelnen Menschen, wo ich die erlebt habe in ihrer total persönlichen Freiheit und die mit 10 Millionen in einer Stadt leben und das Fahrrad unabgesperrt nicht geklaut wird, weil die Überwachungskameras würden den Dieb sowieso finden, wo ich mir schon denke, und das ist nicht populär, darüber, sage ich mal, nachzudenken, wie können wir es machen, vor allem, weil das bei uns hier alles so rechtsgefärbt ist, wo du diesen Überwachungsstaat hast, wo das eigentlich das Anderssein bestraft wird, aber zu sagen, ja, also da würde ich gern drüber philosophieren und auch mal denken, ohne dass ich dafür gleich geköpft oder zitiert werde, um Gedankenexperimente zu machen. Das beschäftigt mich momentan recht stark, ja.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir lassen uns überraschen oder auch wir lassen uns überwachen, je nachdem, wie man's liest. Ja, vielen Dank wieder für deine Zeit. Also ich bin mir sicher, vielleicht schaffen wir es ein drittes Mal und dann können wir ja schauen, wie sich die Fragen und generell auch alles weiterentwickelt hat. Vielen Dank für deine Zeit, Judok. Dankeschön.
Ich danke dir für das schöne Gespräch.